Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich dachte immer, wir sind bereit. So halten wir alle in Schach. Es hält die Welt auf Kurs. Wenn die sehen, dass wir bereit sind, dann beginnt doch keiner einen Atomkrieg.
Vor ungefähr 3 Minuten haben wir über dem Pazifik eine Interkontinentalrakete entdeckt. Und bei der momentanen Flugbahn wird der Einschlag irgendwo auf dem Festland der Vereinigten Staaten stattfinden.
Ein ganz besonderer Katastrophenfilm, wie man ihn vermutlich noch nie gesehen hat, als hätten wir nicht schon genug Katastrophen in der Realität. Aber dieser Film von Catherine Bigelow definiert noch einmal neu, wie spannend man etwas erklären und erzählen kann, das auf uns zurast, das möglicherweise die Vernichtung sein kann der gesamten Menschheit. Über diesen Film wollen wir gleich reden, haben dann aber auch noch eine Regisseurin, die ist längst nicht so berühmt wie Catherine Bigelow, ist ihr erster Film. Carla heißt dieses Werk, auch ganz bemerkenswert, ganz klein, ganz streng inszeniert, erzählt uns ein wahrer Fall auch über ein junges Mädchen, das die Eltern verklagt hat, eben den Vater, vor allem wegen sexuellen Missbrauchs. Das war Anfang der 60er Jahre ein sensationeller Prozess, ein mutiger Prozess auch. In diesem eindringlichen Film wird davon erzählt. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Laura Tonko und mit vielen, vielen anderen in den kommenden 2 Stunden. Und das sind wieder 2 Stunden Kino im Radio. Herzlich willkommen allerseits. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Immer wieder hat sich die US-amerikanische Regisseurin Catherine Bigelow auf kriegerische Gebiete begeben. In ihrem mit dem Oscar ausgezeichneten Film The Hurt Locker folgt sie einem Bombenentschärfer im Irak. In Zero Dark Thirty rekonstruiert sie die Jagd der Vereinigten Staaten auf Osama Bin Laden. Und Catherine Bigelows neuester Film könnte nun auch noch 20 Minuten bis zum Weltuntergang heißen. Tatsächlich skizziert sie in dem Film, so heißt er nämlich wirklich, A House of Dynamite, die schlimmste mögliche Kriegskatastrophe überhaupt. Der Film feierte bei den Filmfestspielen in Venedig seine Weltpremiere vor wenigen Wochen und dort hat Anke Lewickini auch schon gesehen. Hallo Anke.
Hallo Knut.
Anke, ich erinnere mich durchaus, du warst damals ziemlich fix und fertig, als du über diesen Film gesprochen hast und mir ist es ja nicht anders ergangen. Wie gelingt Bigelow denn, diese Höchstspannung herzustellen? Es ist wirklich einer der spannendsten Filme der letzten Jahre, finde ich.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Eigentlich fängt es ja im Kinderzimmer an, ne? Kinderzimmer von dem Sohn von der Sicherheitsbeamtin Captain Olivia Walker, die von Rebecca Ferguson gespielt wird. Der Kleine hat so Fieberschübe, sie gibt ihn ihrem Mann und geht dann eben ins Weiße Haus im Lagezentrum, ins Lagezentrum, dort arbeitet sie. Und ich finde das schon total faszinierend, wenn sie da durch die Sicherheitsschleuse geht, wie routiniert das alles ist. Der Schlüssel wird im hohen Bogen eingeworfen, dann zieht sie die Schuhe aus, wechselt die Schuhe auch noch dabei und dann ist man da in diesem Lagerraum und alle denken, es ist ein Tag wie jeder andere und da ist da diese große Weltkarte und auf einmal taucht da so ein roter Punkt auf und dann steht die Frage im Raum, ist es vielleicht eine Rakete mit atomarem Sprengstoff? Das Interessante ist dann, dass alle so routiniert einfach ihrer Tätigkeit weitergehen und versuchen rauszufinden, was es ist. Ja, es ist atomar beladen und in 20 Minuten wird es irgendwo landen und es könnte einfach Chicago sein. Und wir sind da in diesem Raum, sehen dabei zu, wie dieser rote Punkt immer, immer näher kommt. Und für Catherine Bigelow war es ganz wichtig, dass wir eben immer auf Augenhöhe dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, weil dadurch ergibt sich eben noch andere allgemeingültigere Fragen, wie sie in Venedig gesagt hat.
Sie wissen nicht, wer diese Waffe abgefeuert hat und mit welchem Plan. Und wir wissen es natürlich auch nicht. Aber wir können für uns selbst nach einer Antwort auf diesen Vorgang suchen. Ursprünglich war ich für eine Reduzierung des atomaren Waffenarsenals. Aber nach diesem Film will ich überhaupt keine Atomwaffen mehr haben. Wie kann die Auslöschung der Welt eine gute Verteidigungsmaßnahme sein? Was verteidigen wir dann überhaupt noch?
Anke, dann lass uns einmal reden über die verschiedenen Akteure in diesem Film, denn wir erleben diese 20 Minuten ja aus sehr verschiedenen Perspektiven.
Ja, der Film setzt ja 3-mal an und wie du schon gesagt hast, wir wechseln dann immer die Schauplätze, eben auch die Perspektiven. Wir sind dann auf einer Raketenabwehrstation in Alaska, wir sind bei Schalten von Generälen, die überlegen, was man tun kann. Dann erleben wir, wie der russische Verteidigungsminister angerufen wird, die sagen, Russland Russland hat damit nichts zu tun. Dann wird eine Sicherheitsexpertin angerufen aus Südkorea und gefragt, ob Nordkorea involviert ist. Aber sie sagt, das kann auch alles nicht stimmen. Also alles hängt so in der Luft und man ist eben immer mittendrin. Und der Film basiert, so Bigelow, wie sie in Venedig gesagt hat, auf ausführlichen Recherchen.
Das Drehbuch beruht auf Gesprächen mit Menschen, die in diesem Raum im Weißen Haus arbeiten. Daraus ergab sich diese isolationistische Haltung der Regierung. Das wurde sehr deutlich. Und es ist gut, sich dessen bewusst zu sein.
That's good to point out and good to be aware of, for sure.
Und Knut, ich weiß ja nicht, wie es dir ergangen ist. Natürlich zieht man die ganze Zeit auch Parallelen. Wer könnte das jetzt sein? Welche Regierung? Und diese Isolation, die da ist in diesem Sicherheitsraum, da muss man natürlich jetzt auch an Trump denken. Es werden keine Verbündete angerufen. Dann gibt es aber auch den US-amerikanischen Präsidenten, der wird von Idris Elba gespielt. Da muss man natürlich wieder an Obama denken. Aber irgendwann vergisst man diese Parallelen und die Spannung dieses Films kommt dann ja tatsächlich aus diesen ganzen Handlungsabläufen, aus dieser Mechanik. Diese ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind wie Rädchen in einem Getriebe und das ist auch wichtig, dass sie das sind, weil alle halten ihre Befugnisse ein, keiner läuft amok, es gibt keine übereilige Entscheidung, obwohl eigentlich nur 20 Minuten bleiben.
Anke, du sagst so recht, also man zieht irgendwie Parallelen sofort natürlich in unsere Welt hinein, in unsere aktuelle politische Lage, man zieht aber auch den Hut, so würde ich das sagen, und zwar vor Catherine Bigelow erneut, weil es ihr immer wieder gelingt, ihre Stoffe mit einem ganz eigenen Zugriff zu präsentieren, auch hier wieder. Es ist eine unverwechselbare und immer wieder überraschende Handschrift.
Ja, ich glaube, ich habe es in Venedig auch schon mal versucht zu sagen, vielleicht ist es doch ein Antikatastrophenfilm. Also bei Katastrophenfilmen lernen wir immer die Leute kennen und wissen, der überlebt nicht. Das geht ja gar nicht. Bei einem atomaren Anschlag gibt es einfach keine Überlebenden. Deshalb kann auch keiner eigentlich aus sich hinauswachsen. Wir kriegen natürlich mit, dass es Sicherheitsbunker gibt. Wir kriegen auch so private, ganz kurze Momente mit. Also die Sicherheitsbeamtin Walker, die guckt dann mal kurz in ihre Tasche, sieht dann Lego-Spielzeug von ihrem Sohn. Aber dann gehen alle wieder in ihre Funktionen weiter. Und was ich so bemerkenswert finde, diese Sicherheitsexpertin aus Südkorea, die wird ja angerufen, da ist sie ja gerade in Gettysburg. Und da werden die Schlachten des Bürgerkrieges nachgestellt. Man hört sie kaum, weil überall hinten die Kanonen und die Schussgeräusche. Und damals haben noch Mann gegen Mann gekämpft. Und das sagt uns diese Szene. Und heute ist es einfach nur noch ein Knöpfchen, was gedrückt wird.
Der neue Film von Catherine Bigelow jetzt erstmal im Kino, dann kommt er auf Netflix, wo man ihn dann also streamen kann. Ein Werk, das in Venedig seine Premiere hatte, jetzt um die Welt geht. A House of Dynamite. Für uns gesehen von Anke Lewicki. Ich danke dir.
Tschüss, Knut.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über einen bemerkenswerten Debütfilm, also der erste lange Film einer Regisseurin, die damit ein ganz wichtiges und auch ein sehr schwieriges Thema angepackt hat und das gleich in ihrem ersten Film mit einer großen Reife und Intensität betreut und erzählt. Sie ist jetzt unterwegs, wie das immer so ist, also Filmtour. Der Film ist ja auch schon angelaufen. Er heißt schlicht und einfach Carla und ist eine wirklich sehr erschütternde und extrem gut gemachte Geschichte. Grüß erstmal ganz herzlich Christina Tonazis. Grüß dich, hallo.
Hallo, grüß dich.
Christina, wir müssen das vielleicht zuerst beschreiben, bevor wir dann wirklich über die Machart des Films reden. Das Ganze, was du da erzählst, diese Geschichte ist ja eigentlich unglaublich. Man fragt sich wirklich, hat das so stattgefunden? Also, dass ein Mädchen ihre Eltern bzw. ihren Vater verklagt. Ein 12-jähriges Mädchen sagt, das ist Missbrauch, das ist sexueller Missbrauch. Ich gehe vor Gericht. Also zu einer Zeit, wo auch Kinderrechte überhaupt noch nicht im Gespräch waren. Frage ich jetzt erstmal, ist das wirklich eine wahre Geschichte und wo hast du sie gefunden?
Ja, das ist eine wahre Geschichte. Und wir haben sie gefunden, weil wir die echte Carla kennen. Mhm. Also die Autorin des Films kennt sie sogar sehr gut. Sie hat die Geschichte aus erster Hand erfahren und hat sogar Einblick in die Gerichtsakten. Und ich wollte diesen Film deshalb unbedingt machen, weil die Geschichte so unglaublich ist und weil die mich die Hoffnung daran sehr mitgerissen hat. Und weil wir uns in diesem Thema oft sehr machtlos und hoffnungslos fühlen, sexuelle Gewalt an Kindern. Und Carla, fand ich, ist genau die Geschichte, die wir hier brauchen, weil dieses Kind eine so starke Figur ist. Ja, sie mit allem, was sie hat, für ihre Rechte kämpft, wie du schon gesagt hast, für ihre Selbstbestimmung.
Und das ist 1962 gewesen. Also auch das muss man sagen, Anfang der 60er Jahre, eine ganz andere Zeit auch noch. Im Westen Deutschlands ist das Ganze ja angesiedelt. Und ich frage mich auch trotzdem nochmal, wie kam das überhaupt dazu? Also jahrelanger sexueller Missbrauch, was ja leider Gottes wirklich sehr, sehr oft passiert. Und da sind die Kinder hilflose Opfer, wenn alle anderen wegsehen. Das war bei ihr ja auch so. Jetzt hat sie aber den Mut zu sagen, ich gehe zur Polizei. Ich verklage diesen Mann. Also was ist da passiert?
Ja, also es ging für sie um ihr Leben. Also es war ganz klar so, dass sie sich tatsächlich auch überlegt haben muss, entweder ich beende jetzt mein Leben oder ich renne weg und kämpfe dafür. Und das hat sie dann gemacht. Also es war so eine, man kann sagen, eine Notwehrintelligenz und wirklich der Kampf für ihr Leben.
Notwehrintelligenz, das finde ich ein interessantes Wort für diese Figur, die ja ganz hervorragend gespielt wird von Elise Krebs. Man kann auch sagen, das ist die Tochter von Vicky Krebs. Und die macht das, ich finde das ja fast mit so einer traumwandlerischen Sicherheit, wie sie durch diese Geschichte geht, durch diesen Film geht, wie sie die Erwachsenen herausfordert, wie auch immer klar ist, sie weiß genau, was sie will. Also das ist natürlich auch ein Glücksfall, wenn man eine so schwierige Geschichte erzählen will.
Ja, das stimmt. Und es war sehr großartig, mit ihr zu drehen, weil sie hatte so eine Präsenz vor der Kamera. War sehr frei auch vor der Kamera und hatte eine unglaubliche Neugier auch, was an dem Filmset so passiert und wie wir arbeiten. Und ich meine, vieles wusste sie auch schon, weil sie war schon öfters davor auf Filmsets, weil ihre Eltern beide Schauspieler sind. Und es hat schon geholfen. Aber letztendlich war mir sehr wichtig, dass sie eben versteht, Carlas Dilemma versteht und das authentisch rüberbringen kann. Und das hat sie geschafft.
Das finde ich auch. Wie würdest denn du dieses Dilemma beschreiben? Das trägt ja den ganzen Film auch, also der Zwiespalt, in dem sie steht.
Ja, also es geht letztlich darum, gehört zu werden, ohne das Unsagbare sagen zu müssen. Und das ist ihr Dilemma, weil sie will ihren Vater vor Gericht bekommen und kann aber gleichzeitig nicht so wirklich drüber sprechen, was ihr passiert ist, oder will das auch gar nicht, weil ihr die Worte dafür fehlen. Und das ist das Dilemma, durch das sie durch muss. Und sie hat eben die schicksalhafte Begegnung mit einem Richter, auch den hat es in echt gegeben, der ihr dann dabei hilft, Schritt für Schritt. Aber am Anfang ist das auch nicht so leicht, weil er auch ihr natürlich erstmal sie als Kind behandelt und sie ihr erstmal irgendwie nicht zuhört und sie wieder wegschickt und sie dann nochmal kommt und es dann nochmal probiert. Und dann Schritt für Schritt nähern sich die beiden an und finden dann gemeinsam einen Weg vor Gericht.
Und es sind auch zwei ganz wichtige Figuren im Film, auch hervorragend gespielt. Rainer Bock ist dieser Richter und seine Assistentin ist Imogen Kocke. Die beiden eben Schritt für Schritt verstehen, was will dieses Kind überhaupt. Das ist eine neue Situation für alle natürlich, dass sein Kind als Klägerin auftritt. Und ich muss dir sagen, was ich hier besonders interessant finde bei diesen beiden Figuren, wir sind eben Anfang der 60er Jahre. Das heißt, der Krieg, die Diktatur ist noch gar nicht so lange her. Und mit diesen beiden Figuren erzählst du ja eben auch Zeitgeschichte. Da wird plötzlich nochmal klar, wo stehen wir überhaupt jetzt hier in der Geschichte der Bundesrepublik?
Ja, richtig. Also die haben auch eine Menge durchgemacht, die beiden Figuren. Die sind beide so Mitte, Ende 60 in den 60er Jahren, also haben den Krieg miterlebt. Und wir erleben aber diese Welt durch Carlas Augen. Also wir sind eigentlich ziemlich nah die ganze Zeit an der Hauptfigur und haben so auch eine Bildsprache entwickelt, die eben, naja, mir war eben wichtig, dass die Würde des Kindes nicht verraten wird. Niemals. Also, dass die Bildsprache wirklich sehr behutsam ist und auch Lücken lässt an den Stellen, wo es eben wichtig ist. Weil ich finde, manche Dinge kann man einfach nicht zeigen, nicht reproduzieren. Und so haben wir eben eine sehr lange Bildsprache dafür gefunden.
Und da würde ich auch nochmal gerne nachfragen. Also über diese Bildsprache müssen wir noch reden am Schluss. Denn du hast vorhin gesagt, das Kind hat eben noch keine Sprache dafür. Das ist doch völlig klar. Also wie soll man das ausdrücken? Und du suchst eben auch eine eigene Bildsprache dafür. Du sagst das schon, sie ist dezent, sie ist nicht voyeuristisch. Aber sie nimmt uns doch gleichzeitig mit hinein in diese Situation.
Ja, also genau. Also Carla wollte eben gehört werden, ohne das Unaussprechliche sagen zu müssen. Und das Spannende daran ist, dass dieser Gedanke von der Original-Carla kommt. Und die hat nämlich immer gesagt, ich will nicht erzählen, was genau mir passiert ist, aber ich will darüber sprechen, wie ich mich fühle, wenn das passiert. Und das wollten wir quasi filmisch umsetzen, wie man sich fühlt als Kind, wenn man da durch muss. Und wie gesagt, es geht um Sprache vor Gericht. Also sie muss über Sachen sprechen, für die sie keine Worte hat. Und über diese Sprachlosigkeit, die wollten wir eben ausdrücken. Und wir haben das, es gibt so ein paar Flashbacks in dem Film und es sind aber psychologische Flashbacks, sage ich immer mit dazu. Also es gibt ja auch in der Psychologie das Wort Flashbacks. Und das ist eben, wenn man ein Trauma ganz unvermittelt nochmal durchlebt und so Erinnerungssets oder so reingerissen wird. Und das passiert auch mit Carla während dem Verhör. Und wir springen dann quasi in ihren Kopf. Und auch der Zuschauer kann hier dann eben flüchten aus diesen schlimmen Erinnerungen. Also wir wollten tatsächlich ganz in Carlas Welt und in ihre Perspektive eintauchen. Und ich wollte, dass die Zuschauer die Welt für 1,5 Stunden so wie Carla sehen.
Es ist wirklich erstaunlich, dass dieser ja letztlich epochemachende Prozess so unbekannt ist. Denn hier spricht zum ersten Mal eine Überlebende des Missbrauchs und ist zum ersten Mal eine Rechtsperson. Und das macht diesen Film auch, finde ich, so eindringlich, weil er an diesen Prozess erinnert, aber natürlich gleichzeitig überhaupt an die Opfer des Missbrauchs. Also insofern ist es nicht nur ein historischer Film, das ist es auch, aber es ist vor allem, du hast es ja auch beschrieben, ein Film, der ins Hier und Heute gehört und der gesehen werden sollte, auch diskutiert werden sollte. Und zum Glück ist er jetzt gerade eben im Kino zu sehen. Carla, das Spielfilmdebüt von Christina Tonazis. Carla, jetzt im Kino zu sehen. Ganz herzlichen Dank, Christina, für das Gespräch.
Danke auch. Vielen Dank.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Kommt Vater jetzt nach Haus?
Dann kommst du doch hin.
Wenn der Krieg dann vorbei ist.
Wie ist denn deiner Mutter?
Seitdem der Führer tot ist, will sie nichts mehr essen. Weißbrot mit Butter und Honig.
Und gleich bei uns hier im Gespräch zu erleben, Laura Tonken, Ausschnitt aus ihrem neuen Film haben wir gerade gehört. Amrum ist eine Verfilmung des autobiografischen Romans von Haag Boom. Ein Film von Fatih Akin, hatte in Cannes seine Premiere, ist jetzt im Kino zu sehen. Gleich mehr dazu. In seinem neuen Film führt uns Fatih Akin auf die Nordseeinsel Amrum während der letzten Tage des Krieges. Nach dem gleichnamigen autobiografischen Roman seines Mentors Haag Boom ist dieser Film entstanden. Haag Boom hat auch am Drehbuch mitgeschrieben und er erzählt dem Tier von einem 12-jährigen Jungen, das ist schon auch ein Selbstporträt als Kind. Nanning heißt er, er muss mit seiner Mutter und den Geschwistern auf die Insel fliehen, weil sie in Hamburg ausgebombt wurden und werden da auch sehr schlecht behandelt, sind eben Fremde auf dieser Insel. Die Mutter wird gespielt von Laura Tonke und das ist eine eindrucksvolle Studie ideologischer Verbohrtheit. Sie ist eine überzeugte Faschistin, verfällt in eine tiefe Depression und versucht eben überhaupt nicht mehr zu essen, nicht mehr zu leben. Es ist ein Kampf des kleinen Jungen um das Überleben, der nun versuchte, für die Familie zu sorgen. Und ich habe Laura Tonke gefragt, diese Figur scheint doch von den vielen Figuren, die sie schon gespielt hat, wie leicht eine ganz besonders Fremde zu sein, ihrem eigenen Wesen, auch ihrem bisherigen Rollenbild, doch sehr, sehr fremd und sehr anders.
Kann schon sein, aber jetzt habe ich sie mir natürlich probiert, so ein bisschen ranzuholen. Und ich meine, letztendlich sagen wir mal so, was wir auf jeden Fall gemeinsam haben, wir sind beide deutsche Mütter mit einem Kind. Also sie hat mehr Kinder, klar, Nationalsozialismus und so weiter, aber trotzdem sind wir beides irgendwie deutsche Mütter und es hat auch was Unheimliches. Ne? Wenn man so denkt, so, ja, und sie ist eine überzeugte Nationalsozialistin und hat 4 Kinder und lebt mit ihrer Schwester auf Amrum. Schwester ist kinderlos und die beiden ziehen diese Kinder groß. Vor allen Dingen meine Figur Hille mit einer Härte, die von Hitler aber auch so gewollt und gefördert wurde, unter anderem durch einen Erziehungsratgeber, der hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Harer, was ein sehr, sehr, sehr wichtiges Buch für Hitler tatsächlich war, weil er wusste, so bekomme ich die Menschen, mit denen ich den Faschismus und den Nationalsozialismus aufrechterhalten kann. Und sie als Verehrerin, weil ich denke, dass sie eine Verehrerin von Hitler war, so empfinde ich das irgendwie. Ich hatte das Gefühl, das ist mehr als nur, ich bin Nazi, sondern das ist, glaube ich, es hat was mit der Person auch zu tun. Übrigens für mich der schwierigste Teil, an die Figur ranzukommen, weil ich ihn so abstoßend finde. Natürlich hat sie ihn anders kennengelernt als ich. Sie hat ihn groß werden sehen und sie erlebt nun, dass ihre Welt zusammenbricht.
Es sind eben diese letzten Kriegstage und davon erzählt dieser Film aus der Sicht eines Kindes, also des großen Sohnes. Sie bekommt ja dann noch ein Kind und ich dachte die ganze Zeit, diese Hingabe, aber auch dann die Abwehr, das wird ja alles über den Körper erzählt. Du hast ja nicht, gar nicht so wahnsinnig viel Text in diesem Film, sondern muss alles über den Körper erzählt werden, auch die Verweigerung. Also das ist Teil deines Spiels.
Ja, das stimmt. Der Körper war wichtig und der Körper war auch irgendwie, also ich habe das gestern auch nochmal so gesehen, sie haben hochschwanger am Anfang und dann später ist sie halt nicht mehr schwanger und verweigert das Essen. Und irgendwie, also ich muss sagen, vielleicht kann ich mich da ganz gut mit ihr verbinden, weil ich finde, mein Körper macht auch manchmal so Sachen, wo ich so denke, sag mal, warum, also sozusagen, also warum reagiert er so stark? Aber Körper reagieren halt auf Dinge. Wenn der Mensch Dinge macht, die dem Körper eigentlich nicht gut tun, dann wehrt der sich. Und mir war das wichtig, das zu erzählen.
Also in dem Augenblick, als sie erfährt, Hitler ist tot, ist sie ja nicht mehr. Und das müsste sie ja tun als Mutter eben. Und das finde ich so anrührend in dem Film, wie der Sohn, der ganz wunderbar gespielt wird von...
Jasper Billerbeck.
Echte Entdeckung, finde ich. Also wie der Sohn versucht doch auch ihr zu helfen, also diesen großen Wunsch zu erfüllen. Endlich soll es da was Schönes zu essen geben. Das ist so ein Ring um Liebe, die sie ja nicht mehr geben kann. Also in deinem Spiel hast du ja sozusagen immer wieder auch eine Abwehr zu spielen für diesen ja so tollen und liebevollen Jungen.
Ja, und er ist gezwungen, eigentlich schon der Mannersatz zu sein und wird geschubst, wird eben aus seiner Kindheit rausgeschubst, aus mehreren Seiten, würde ich fast sagen. Und hat diese große Liebe seiner Mutter, die sie ihm kaum zeigen kann. Ne? Also die sozusagen, die ist auf gar keinen Fall versiegt. Aber wenn du dich so an so einen Erziehungsratgeber hältst zu der Zeit, in der es heißt, es ist wichtig, dass du deinem Kind nicht zu viel Liebe gibst, weil es verweichlicht. Also weil sozusagen Zärtlichkeit, Weichheit, Empathie sind alles Attribute, die den im Faschismus einem nicht weiterhelfen. Brauchen wir gar nicht. Danke. Und ich glaube, darum geht's. Und er hat das ja natürlich noch. Er ist ein Kind und er will das alles. Und ich meine, es kostet ihm unfassbare Mühe. Der ganze Film geht darum.
Ich fand übrigens auch, da kommt man ins Nachdenken, der Film ist ja auch ruhig erzählt, man kann schon ein bisschen selber auch nachdenken, das wirkt ja alles nach. Also du kommst zwar aus dem Westen, aus dem Osten, aber dieses Kind nachts mal durchschreien lassen, die müssen das einmal mal begreifen und so. Also so bestimmte Erziehungsgrundsätze, so schlimm wie es ist, haben doch wahnsinnig lange noch Bestand, vielleicht sogar zum Teil bis heute.
Das sehe ich genauso, absolut genauso. Das ist mir auch richtig nochmal klar geworden. Es ist also zum Beispiel auch, weil ich dachte, wenn ich jetzt nach Cannes gehe und internationale Presse mache, was ich morgen tue, dann rede ich aus einer ganz anderen Perspektive und dann kann ich ja auch ganz anders darüber reden. Dieses Buch wurde noch bis in die 70er Jahre verkauft. Jetzt ist es schwierig, das zu bekommen. Das ist auch gut so. Aber trotzdem, es wurde noch verkauft, weil das war so, nee, ist doch ein guter Erziehungsratgeber. Und es prägt natürlich eine ganze Generation und es prägt ein ganzes Land. Ich meine, es entstehen Traumata daraus. Ich möchte aber jetzt gar nicht, ich möchte unbedingt, also mir ist es ganz wichtig zu sagen, ich möchte nicht sagen, weil diese Traumata haben wir uns selber eingebrockt. Thema transgenerationales Trauma, das haben wir ja auch bei Mascha Schelinski. Also ich will da jetzt auch gar nicht so das überlagern oder so. Und es ist ja auch ein bisschen ein Modewort. Trotzdem ist es eine Realität. Ich habe übrigens letztens einen ganz tollen Artikel gelesen über, das gab es eine Fragestellung von einem Psychologen, können Länder traumatisiert sein? Länder, also Deutschland. Und er meinte ja, und ich würde denken auch. Und wenn Deutschland traumatisiert ist, was kann man dagegen tun? Also wie kann man ein Land heilen?
Amrum, der neue Film von Fatih Akin, erzählt von einem Jungen in den letzten Kriegstagen auf der Insel Amrum. Und er verbindet sehr geschickt, geradezu meisterhaft, die Zeichen des zerstörerischen Krieges mit der Schönheit einer ewigen, einer rauen, auch einer unwirtlichen Natur. In der Rolle der Mutter dieses Jungen sehen wir Laura Tonke. Mit ihr habe ich mich unterhalten über diese Verfilmung, die ja das Erwachen eines Kindes auch schildert. Und zwar mit sehr viel Einfühlungsvermögen und behutsam die Geschichte eines Heranwachsenden. Man ist auf einer Insel, es ist eine andere Welt, plötzlich erlebt er Dinge, die er vorher nicht gesehen hat. Also auch beim Spielen kann ich mir vorstellen, spielte das schon auch mal eine Rolle, die Natur aufzunehmen. Vielleicht weniger für dich, weil du ja doch klaustrophobisch fast immer im Haus bist.
Ich bin die ganze Zeit im Haus und weißt du, wo wir das Haus gedreht haben? Mitten in Hamburg natürlich, im Studio. Also ich war gar nicht auf dieser Insel. Das heißt, ich war in diesem Studio, wir waren 2 Wochen in diesem Studio mit diesen Kindern, die alle eine Kinderzeit hatten, zwischen 1 und 3 Stunden am Tag. Und wenn man nach draußen kam, regnete es. Und es war Hamburg. Und also ich will mich nicht, ne, ich will nur manchmal, ist es so, ist es schon extrem, weil man so dachte, scheiße, wie stelle ich jetzt diese Zeit her und so weiter. Aber am Ende muss man ja die Dinge so nehmen, wie sie sind und sie sich so rumdrehen, dass sie gerade richtig sind.
Da sieht man wieder, was Film für eine Illusionsmaschine ist. Ne? Also, weil es geht schon nahtlos ineinander über. Also die Landschaft, die Natur und eben diese klaustrophobische Situation in diesem Haus. Wie ist das denn auch zu spielen mit Kindern? Also es sind auch Zumutungen. Hier werden den Kindern auch Dinge zugemutet, die sie verkraften müssen, die man spielen muss, diese Schroffheit auch. Dieser Fanatismus, der bei dir immer wieder so aufscheint?
Also ich musste mit meinem Sohn, mit Jasper Billerbeck, ich habe mit ihm geredet, ich habe mit Fatih geredet, ich habe mit seinen Eltern geredet und ich habe mir im Grunde genommen, ich habe gesagt, ich glaube, ich muss ziemlich schlimm zu ihm sein oder ziemlich schlimm zu dir und du sagst mir, du musst mir sagen, wenn es zu viel ist, jederzeit, du kannst auch abbrechen, ich will das nicht. Also niemand soll hier, niemand, also du sollst, also so, und es kann, also so, es kann, vielleicht musst du auch danach weinen oder so, sozusagen, ich möchte nicht, dass du irgendwie davon, also das darf nicht sein, dass du irgendwas davon mit wegträgst oder irgendwie so, das, also wie können wir das machen und irgendwie, also ich wollte mich wirklich absichern, weil ich dachte, es würde mir so wehtun, wenn sozusagen dieses Schreckensthema, mit dem wir Deutschen uns seit Jahren ja auch zu Recht auseinandersetzen, jetzt diesem jungen Schauspieler da irgendwie zusetzt und so haben wir das gemacht und das, auf der anderen Seite ist es halt so, je mehr ich ihn, das ist halt schlimm, je mehr ich ihn auch anschreie, desto mehr kann er auch reagieren. Das ist ja leider so beim Spiel und ich finde, er hat das fantastisch gemacht und wer hat am Ende geweint, war ich. Weil ich mag's nicht, es macht mir keinen Spaß. Also so, und ich muss es dann auch loswerden. Ich weiß auch nicht, wie es loswerden soll, es steckt ja auch in mir drin.
Aber es ist eben wirklich ein wichtiges Porträt des Gehorsams, diese Frau, die ich immer im Prinzip sich nur nach Vorschriften richte, die eine Kälte auch hat, eine Härte hat. Also ich finde das schon auch schauspielerisch, muss das nochmal sagen, eine besonders schöne Aufgabe dann trotz alledem. Auch dieses eigentlich im Bett liegen und beobachten. Das ist ja auch viel schauen, was passiert ringsum. Also es war vielleicht dann doch auch mal in deiner langen, langen Laufbahn, jetzt einer erfolgreichen Laufbahn, was besonders?
Ach, total. Also es war ja schon besonders, dass Fatih mich überhaupt angefragt hat. Und es war ja dann eher so, dass ich dachte, er hat mich angefragt, ich habe das Buch bekommen und ich habe nur so gebetet, bitte lass es eine Rolle sein, die mir für mich eine Herausforderung ist. Weil, ich meine, ich hätte es eh gemacht. Aber dann will ich natürlich was spielen. Und deswegen war ich froh. Auch wenn ich Respekt davor hatte. Aber letztendlich ist es so, also du hast schon total recht, ich will ja Herausforderungen. Ich kann sie vielleicht tatsächlich nicht so oft verkraften, das gebe ich auch zu. Also ich habe letztes Jahr 2 solche Rollen gespielt. Das mehr kann ich dann auch nicht. Also dann brauche ich eine kleine Pause. Dann muss ich mich wieder so neu, brauche ich eine kleine Pause, mich zu sortieren. Ist auch okay.
Am Ruhm, der neue Film von Fatih Akin. Ich sprach mit Laura Tonke, mit einer der Hauptdarstellerinnen dieses Films, über das moralische Erwachen eines kleinen Jungen auf einer Nordseeinsel, eben auf Am Ruhm.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und damit gibt es doch eigentlich keine Abstriche.
Ja, so muss ich das jetzt erstmal auf den ersten Blick der Sache beschreiben.
Ich habe alles gut verkraftet.
Ich hatte manchmal eine Wut. Ich dachte, Mensch, du musst immer alles machen. Wo jemand fehlte, war ich eben.
Stolz und Eigensinn vom bekannten Dokumentarfilmregisseur Gerd Kroske, ohnehin ein genauer Chronist der großen Umwälzungen in Deutschland, ganz speziell im Osten Deutschlands. Dieser Film hatte auf der Berlinale seine Premiere und es geht, wir haben es ja gerade auch gehört, um Frauen, um ihre Erfahrungen in der Arbeitswelt, damals in der DDR, dann in der Umbruchzeit und dann schauen sie heute nochmal auf dieses Material und das ist ein ganz spannendes filmisches Experiment, jetzt im Kino zu sehen, Stolz und Eigensinn. Gleich bei uns hier im Gespräch Gerd Kroske und seine Kamerafrau Anne Misselwitz über Stolz und Eigensinn. Damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Stolz im Eigensinn lief im Forum der Berlinale ein Experiment, eine filmische Versuchsanordnung über den Wandel im Leben von Ostfrauen. Da haben wir auf der Grundlage eines Archivfundes aus der Zeit so Anfang der 90er eine Konfrontation mit den eigenen Lebensbildern. Frauen schauen auf ihr Leben, kommentieren das, was sie damals erlebt haben, als sie abgewickelt und entlassen wurden. Sehr starke, sehr selbstbewusste Frauen, sehr eindrucksvolle Protagonistinnen für diesen Film, der jetzt im Kino zu sehen ist. Und ich habe Anne Misselwitz und Gerd Kroske getroffen und erstmal Gerd Kroske, den Regisseur, gefragt, ja, was war denn die Ausgangslage? Welches Material hattest du da, um diesen Film dann in dieser Weise machen zu können?
Das Material, auf das sich der Film bezieht, ist von 1994 gedreht und die Vorgeschichte ist die, dass ich Ende 2023 im Archiv der Bürgerbewegung in Leipzig saß für eine Recherche. Da kam ein Archivar auf mich zu und druckste so rum. Und ich hatte aber ein festes Zugticket bucht, ein Programm und dachte, Mensch, was will der jetzt? Und hält mich da ab von meinen wichtigen Recherchen. Und dann druckste er rum, fing mit dem Kanal X an, ob ich den wüsste. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da mal von gehört. Er hat hier so Material gefunden, er glaubt, dass mich das interessieren könnte. Und das war Material von 1994, wo diese Nachfolger des Kanals, die waren dann von der Bundespost 91 1924 im Februar abgeschaltet worden, weil es natürlich illegal war, einfach so einen Fernsehsender zu betreiben. Und haben dann so medienpolitisch noch gearbeitet und haben dann im Auftrag der Gewerkschaft einen Film gedreht, der hieß Früher waren wir gut genug. Mhm. Und haben dann aus der Region um Leipzig rum, also Weißenfels, Leuna, in den Tagebauen Interviews mit Industriearbeiterinnen geführt.
Also 2023 waren deine Recherchen und dann hast du die Film gemacht. Ja. Genau. Und jetzt ist ja schon ein bisschen benannt worden, die Gegend, also es sind Frauen, die hart gearbeitet haben, das wird dem Film auch sehr genau gezeigt, die damals Auskünfte gegeben haben, und zwar aufgrund einer bestimmten ökonomischen Situation. Das war nicht die erste Entlassungswelle, es war eigentlich schon die zweite. Und auch die hat Frauen wieder ganz besonders betroffen?
Ja, die haben zu der Zeit in Erwartung oder gerade schon vollzogen, eine zweite große Entlassungswelle, wo die sozusagen in diesem Material, was ich dann sehen durfte, also auch das Rohmaterial, nicht nur diesen Film, was natürlich besonders spannend war, weil das ja immer mehr ist, was man dreht, als dann später in einem Film landet. Und da sind die so unglaublich patent so im Auftreten und völlig klar in den Aussagen und auch einem großen Unverständnis, dass sie jetzt sozusagen eigentlich ihre Jobs, die sie zum Teil 20, 30 Jahre gemacht haben, einfach aufgeben sollen und das jetzt die Männer machen sollen. So. Und das fand ich als Moment sehr spannend, weil die sich auch in einer Art und Weise artikuliert haben, wie man heute eigentlich auch nicht mehr spricht. Also Männer und Frauen sprechen heute nicht mehr so, wenn es um so eine Themen geht. Das ist meist verdruckster, als damals war, muss man ganz klar sagen. Und da kam in dem Zusammenhang die Idee auf, man müsste jetzt diese Frauen wiederfinden. Mhm. Und natürlich die Macher, die auch dieses Material mal hergestellt haben.
Es war gar nicht so einfach, aber ihr habt eine ganze Reihe von Frauen wiedergefunden. Und Anne, ich darf sagen, dass du bis 1977 geboren warst, also zur Wendezeit dann 12, wenn ich es richtig ausrechne. Also was war das für dich auch für eine Begegnung mit diesen Frauen, Wiederbegegnung? Du kanntest wahrscheinlich das andere Material ja auch. Also es ist ja auch ein interessantes Bild von Frau sein in der DDR gewesen für dich.
Also Gerd hat mir das Material gezeigt, was total faszinierend auch für mich war. Ich spreche jetzt mal einfach auf ganz visueller Ebene, weil ich ja die Kamerafrau bin. Das Material hat auch durch das Alter, also dass es jetzt 30 Jahre alt ist, zerfällt das schon so. Es hat ganz viele Artefakte. Das ist altes U-Matic-Material, wahrscheinlich auf High 8 wurde es gedreht und zerfließt so förmlich. Und das war so interessant, auch in der Begegnung mit den Frauen, die teilweise ihre Erinnerungen genauso ausgraben mussten. Also es war so eine Allegorie zu dem Verschüttetsein von Erinnerungen. Mhm. Mich hat das fasziniert. Ich bin ja als Kind, ich bin in Jena groß geworden und diese Arbeiterinnenwelt oder Arbeiterwelt, diese Glorifizierung von Industrie, die kommt für mich auch total gut rüber in diesem Material und das spricht mich auch total an. Also irgendwie so auch die Größe von den Gebäuden und von den Baggern und von allem, was man da so sieht.
Also wir haben das alte Material und wir haben das neue Material und das Prinzip ist ja Split Screen, würde ich sagen, fast das Gestaltungsgrundprinzip, nämlich, und das ist unheimlich reizvoll, man sieht die Frauen, wie sie sich heute eben selber ansehen, wie sie damals waren, das ist sowieso immer anrührend, sich zu sehen. Aber hier kommt ja wirklich, Gerd, und das zeigt der Film so wunderbar, eine Lebenserfahrung dazu. Es kommt die Besichtigung eines Zeitalters dazu. Also es scheint mir so, als ob ihr wirklich Wert darauf gelegt habt, hier diese höchst unterschiedlichen Perspektiven auch nebeneinander stehen zu lassen.
Naja, die sind ja also weitestgehend, also bis auf zwei Frauen, in einer Generation, wo ich ja finde, dass sozusagen deren Arbeitsleistung überhaupt nicht gewürdigt ist. Ja, die sind wirklich in der Wende mehr oder weniger kaltgestellt worden und die haben ihre Jobs verloren, massenhaft, also wirklich 100.000. Das sind ja jetzt nicht nur die Neuen, die wir hier im Film haben. Und das ist irgendwie nicht gewürdigt, überhaupt nicht. Es gibt gar keinen Respekt. Also auch sozusagen das Verhältnis zur Industriearbeit hat sich natürlich auch verändert. Ja? Dass man das natürlich, wenn man über Bergbau berichtet, da geht es ja immer klar, hat man sofort den Klimawandel mit an der Backe als Thema. Aber dass trotzdem ja irgendwie eine Arbeit ist, die nach wie vor unser Licht einschalten lässt für Stromerzeugung, das vergessen ja die meisten nach wie vor. Und dass da immer noch ganz viele Leute arbeiten, die das quasi herstellen. Und wenn doch noch ein paar Frauen, allerdings nicht mehr so viel wie früher.
Stolz und Eigensinn, ein schöner Titel für diesen Film über Frauen, damals zu Beginn der 90er Jahre und heute, die heute auf ihr Leben zurücksehen, die mit sehr gedankenreichen, sehr tiefschürfenden Kommentaren das erzählen, was Arbeit damals für sie ausgemacht hat und wie dieser Umbruch war, plötzlich also die Arbeit zu verlieren. Ich habe mich mit Anne Missewitz, mit der Kamerafrau dieses Films, unterhalten und mit Gerd Kroske. Anne, wie hast du es empfunden? Das ist ja auch für dich eine Begegnung mit der Eltern, vielleicht sogar Großelterngeneration. Und ich kann es von mir aus nochmal sagen, ich bin total beeindruckt bei allen Problemen, die auch benannt werden, aber wirklich, was Arbeit bedeutet hat, das kommt in dem Film unheimlich gut rüber. Eben nicht nur ein Job, und es war sauhart. Die haben wirklich hart gearbeitet, aber was es sozusagen für die Persönlichkeit, für den sozialen Zusammenhalt bedeutet hat, für diese Frauen zu arbeiten, war so mein Eindruck von dem Film. Wie ging es dir?
Also das kommt vor allem in dem Material rüber, in dem alten Material, ne? Und auch, wie sie darauf oder was sie darüber erzählen. Ich
ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Also ich habe das auch später in anderen Kontexten erlebt, dass es einfach gar nicht so eine Selbstverständlichkeit ist. Die eine Frau Kressner sagt das so schön, sie kann sich kein Leben vorstellen, ohne was zu machen, wo man nicht abends denkt, ich habe was geschaffen irgendwie, ich habe was gemacht. Und das ist was, was mich auch von meinem Elternhaus natürlich von Anfang an geprägt hat. Das war so, selbstverständlich mache ich was, wo es mich hintreibt. So. Und selbstverständlich werde ich irgendwie was finden, wo ich mich verwirklichen kann.
Das ist irgendwann ganz schnell weggebrochen und ich muss es trotzdem nochmal betonen, es ist nicht nostalgisch oder gar ostalgisch, weil es wird natürlich auch benannt, Frauen haben hart gearbeitet, an einer bestimmten Stelle war Schluss. Es war gesundheitsschädlich zum Teil, in der Chemie zum Beispiel. Und trotzdem muss man nochmal ganz klar sagen, für mich ist das auch so eine Art Denkmal, müsste am 1. Mai eigentlich anlaufen im Kino, so ein Denkmal wirklich für Arbeit, was Arbeit bedeutet. Und wie waren deine Erfahrungen denn auch in der Konfrontation mit dem alten Material? Du warst der beide dann dabei?
Naja, nee, ich habe ja, also sagen wir, in meiner Berufsausbildung eine sehr praktische Begegnung, weil ich einen Bauberuf gelernt habe und natürlich weiß, was Arbeit ist, also auch Schichtarbeit. Ich habe das nur ein Jahr gemacht, wusste auch, dass ich da nie alt werde, weil ich das zum Schluss gehasst habe. Diese Anstrengung, ja, also extremster Art, und dass alle Männer um mich herum, die sahen älter aus als mein Vater, waren aber 10 Jahre jünger. Ja, so. Das war ja dann so die Perspektive. Das war dann, also so zumindest ein Kennenlernen und ein bis heute nicht niederzurückender Respekt vor so einer Arbeit, die, glaube ich, nach wie vor ein bisschen zu kurz kommt. Und wenn man sozusagen das mal unter so einem Arbeitsaspekt so einkreist, spielt übrigens der Titel weniger Jane Austen, sondern mehr so Alexander Kluge und Negt, also Geschichte und Eigensinn.
Kommt beides zusammen.
Ja, stimmt. Dann muss man das ja mal weiterspinnen, weil alle diese Frauen im Film, die definieren sich ja extrem über Arbeit. Ne? Da viel Familie, wir haben es ja immer wieder versucht, diese Themen damit reinzuziehen. Eigentlich ging es um praktische Organisation, das hat gar nicht so eine Rolle jetzt gespielt in den Gesprächen. Aber was machen eigentlich Männer und Frauen, wenn man sich ja nicht mehr so über Arbeit definieren kann? Das ist ja auch so eine Frage, die da mitschwingt. Ja, so. Und das bricht bei einigen eben so durch, weil sie natürlich jetzt irgendwie seit Mitte der 90er Jahre mehr oder weniger zu Hause zubringen und das in unterschiedlicher Form verkraftet haben. Ja. Ich finde es sehr souverän im Film, da gibt es kein Gejammer oder wäre viel mehr Zorn irgendwie also erwartbar. Also haben sozusagen damit auch einen Weg gefunden, damit umgehen zu können. Aber das sehr in die Familien reingeschlagen hat, das spürt man auch heute.
Stolz und Eigensinn, der Film jetzt im Kino. Das waren Gerd Kroske, der Regisseur, und die Kamerafrau Anne Misselwitz über diesen Film, der eben erzählt zum einen vom Leben von Arbeiterinnen in Großbetrieben in der DDR und danach, aber eben auch Fragen aufwirft, die auch heute eine große Bedeutung haben, gerade heute, wo sich die Arbeitswelt so sehr verändert. Also die Frage, was bedeutet Arbeit überhaupt? Wie formt sie uns und die Gemeinschaft, in der wir leben? Ein historischer und zugleich ein hochaktueller Film. Stolz und Eigensinn. Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, direkt heute, also ist es soweit, ein Festival, das sich einer so großen Beliebtheit erfreut, dass ich weiß, Leute nehmen extra Urlaub dafür und reisen auch durchaus aus der Ferne an, um nach Eberswalde zu kommen, zur Provinziale. Heute also der Beginn dieses Festivals, die 22. Ausgabe, läuft dann bis zum 18. Oktober in Eberswalde im Haus Schwärzetal und präsentiert ein riesiges Programm, muss man mal ganz klar sagen. Ich finde mal, dieses Provinziale klingt so bescheiden, aber nicht das, was da passiert, das ist absolut nicht bescheiden, sondern das ist in vielen Sparten absolut sehenswert und kann auch auftrumpfen mit einem Programm, das Provinz auf ganz besondere Weise erzählt. Ich grüße erstmal ganz herzlich den Festivalleiter Kenneth Anders. Grüß dich, hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Und ihr habt in diesem Jahr so ein schönes Motto rausgegeben, also wir werden immer jünger. Jetzt kann man sagen, 22 ist ja jetzt auch noch nicht wirklich alt, aber trotzdem interessiert mich schon mal dieser Blick, warum zu sagen, bei einer gewissen Tradition, die man nun schon hat, wir werden immer jünger. Wie geht das?
Na, zum einen, wir haben zwar eine hohe personelle Kontinuität, das ist schon so, aber es stoßen immer neue Leute zu uns vor, die in dem Team mitwirken. Das sieht man auch einfach, das freut uns sehr. Wir haben in den letzten Jahren auch erlebt, dass die Hochschule in Eberswalde doch auch auf das Festival aufmerksam wird. Dadurch sieht man auch jüngere Gesichter im Publikum. Und dann ist es aber so, dass wir seit 3 Jahren in der Jugendfilmarbeit uns sehr stark engagieren. Wir hatten vor 3 Jahren mal das Angebot von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, doch da ein Projekt aufzusetzen, ein mehrjähriges Projekt. Und das war uns wichtig, weil wir gemerkt haben, man kann Jugendfilmarbeit nicht heute anfangen und morgen wieder aufhören. Man braucht dafür Zeit. Und das scheint Früchte zu tragen. In diesem Jahr haben wir, ich glaube, mit 8 Schulen gemeinsam Filme gemacht. Es sind über 50 Filme entstanden, die wir auch wirklich gerne zeigen, weil sie sich entwickelt haben. Es sind eigentlich Filme, die jetzt nicht in einem Finish von den Erwachsenen irgendwie aufpoliert werden, sondern die sind oft auch roh, manchmal rau, aber man merkt, hier drücken sich junge Menschen im Medium Film aus und darüber freuen wir uns sehr und sind auch stolz, dass das so Fahrt aufgenommen hat. Und das ist auch die Veranstaltung, der Jugendfilmnachmittag, der jetzt eigentlich schon total voll ist. Wir haben schon 150 Anmeldungen, weil die eben alle kommen und ihre Eltern und Freunde mitbringen und das finden wir sehr schön.
Das ist ja dann sozusagen auch eine Sondervorstellung, eine Sonderveranstaltung innerhalb des Festivals und da will ich gleich bei bleiben, also bei den besonderen Angeboten, die ihr habt. Also ich finde die Sonderreihen oder die Nebenreihen oder wie immer man das nennen mag, fast genauso wichtig wie den Kernwettbewerb.
Ja, das ist richtig. Man kann einfach durch solche zusätzlichen Impulse immer noch mal neue Menschen ansprechen, die sonst vielleicht nicht kommen würden. Es gibt ja die klassischen Wettbewerbsbesucher, die eigentlich von vorne bis hinten durchschauen und andere, die brauchen einen besonderen Anreiz. Das war im letzten Jahr, hatten wir die Chance, mal einen Polizeiruf zu zeigen, der bei uns Premiere hatte, weil er am Abend dann im Fernsehen lief und das war einfach lustig. Das spielte in Eberswalde und prompt war natürlich die Hütte voll, weil alle das sehen wollten. Und in diesem Jahr zeigen wir von Gerald Backhaus von Icke bis Platt, diesen Film über die Mundarten in Berlin und Brandenburg. Und wir zeigen zum ersten Mal auch einen Abendspielfilm. Das war eigentlich ein Irrläufer. Hanami heißt der, spielt auf den Kapverden, verhandelt genau unser Thema, gehen oder bleiben, sich binden an einen Ort. Und wie macht man das? Was passiert da mit einem? Und dieser Irrläufer, den hatten wir in der Sichtung und fanden ihn so schön, dass wir uns entschieden haben. Wir wollen ihn zeigen und ja, laden herzlich dazu ein.
Was heißt jetzt Irrläufer in diesem Zusammenhang?
Wir laden die langen Dokumentarfilme zur Sichtung ein. Und in dem Falle hatten wir einfach gedacht, es sei ein Dokumentarfilm, haben ihn zur Sichtung eingeladen und dann festgestellt, das ist ein Spielfilm, der allerdings irgendwie in einer dokumentarischen Weise daherkommt.
Ah ja, weil du sagst, gehen oder bleiben, Heimat annehmen oder sich eine neue Heimat suchen. Sind das auch so Themen, die im Wettbewerb dann im Mittelpunkt stehen? 33 Filme haben es ja immerhin geschafft, aus, das nochmal deutlich zu sagen, 18 Ländern. Also es ist ein großes internationales Festival. Aber das Thema ist also etwas, was sich auch in anderen Filmen spiegelt?
Ja, gehen und bleiben spielt immer eine große Rolle, auch in den Kurzspielfilmen. Da betrifft das ja häufig junge Menschen, die erwachsen werden und sich entscheiden müssen, ob sie sich binden an einen Raum oder nicht, ob sie sich binden an ihre Familie oder nicht. Und natürlich haben wir in der ganzen Welt Orte, wo das Leben prekär ist und Menschen entscheiden müssen, ob sie bleiben. Ganz wichtiger Themenbereich sind auch immer Selbstversorgungspraxen, also eigentlich traditionelle Landnutzungsformen, die, ja, wenn wir die heute sehen, eigentlich uns unwahrscheinlich viel Respekt abnötigen. Bergführer in Pakistan, wo man denkt, wie schaffen die das, in dieser Kälte zu überleben? Und siehe da, wenn man eine Weile schaut, merkt man, sie können das alles noch, sie machen das, sie riskieren ihr Leben, um andere in die Berge zu führen. Aber die, hinter dieser Kulisse bauen sie wenigstens für ihre Kinder eine neue Zukunft auf, damit die das vielleicht mal nicht mehr machen müssen. Also es ist ganz interessant, wie traditionelle Lebensformen häufig noch eine Rückseite haben, wo man sieht, dass sich doch auch ein neues Leben aufbaut und Menschen versuchen, sich zu entwickeln.
Also das war eine wunderbare Zusammenfassung, finde ich, all dessen, was man dann sehen kann in den unterschiedlichen Sparten. Und es sind eben wirklich Animationsfilme dabei, Kurzdokumentationen, Spielfilme. Das ist ein volles Programm. Vielleicht noch ein, das mögen wir immer sehr, so persönlichen Tipp des Chefs. Bei so einem Riesenprogramm kann auch mal was untergehen, was vielleicht leise ist oder besonders ist, wo du sagst, Leute, unbedingt hingehen, das gehört ja zu unserem Festival.
Freitagabend zeigen wir einen Film, der in Kuba spielt und der ist eine ähnliche Überraschung, die uns auch wahnsinnig angefasst hat. Man sieht einen Menschen, einen Mann in den Busch gehen und ein Krokodil fangen und man versteht gar nicht, was er da tut. Ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand 5 Minuten körperlich mit einem Krokodil ringt, um es zu bezwingen. Und am Ende sieht man, er muss seine Familie damit ernähren. Das ist der ganze Hintergrund. Der schleppt dieses Tier nachher ins Dorf und gleichzeitig hat er noch eine Maske auf. Es ist Corona-Zeit. Also man hat sowohl die globalen Ereignisse als auch das pure nackte Überleben. Ein Film, der uns wahnsinnig angefasst hat. Und wer es die Woche über nicht schafft, der sei doch herzlich eingeladen, zum Abschluss dieser Woche nochmal nach Eberswalde zu kommen.
Kenneth Anderswald, es hat uns wirklich Lust gemacht auf dieses Festival, auf die 22. Provinzial. Und ich glaube, es ist wieder klar geworden, dieses Festival über die Provinz ist gleichzeitig ein ausgesprochen welthaltiges, weltumspannendes Festival. Heute beginnt es. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg, viele Besucher und Besucherinnen. Vielen Dank für das Gespräch, Kenneth Anders. Dankeschön.
Gerne.